Tatort Mord. Der internationale True Crime Podcast mit Sabrina und Sascha.
Hallo und herzlich willkommen zu der 7. Folge unseres Podcasts Tatort Mord. Ich bin Sabrina.
Ich bin der Sascha.
Ja, und wir sitzen endlich mal wieder zusammen und nicht kilometerweit voneinander getrennt. Und heute gönnen wir uns aber mal ein Eiskaffee aus Gründen.
Aus Gründen der nationalen Sicherheit.
Prost.
Prost.
Schön lecker mit Sahne.
Beste Leben.
Ja, schmeckt auch gut, ne?
Ja.
Ja, Sascha. Heute sprechen wir über einen Fall, den du kennst.
Okay.
Es geht auch heute nicht um einen Serienmörder, sondern um einen Massenmörder. Weißt du, was da der Unterschied ist?
Die Anzahl der Toten?
Also,
oder wenn du mehrere auf einmal tötest?
Also als Serienmord bezeichnet man es, wenn jemand mindestens dreimal an unterschiedlichen Orten und mit zeitlichen Abständen mordet. Und ein Massenmörder tötet während einer Tat am gleichen Ort vier oder mehr Personen. Dazu zählen halt auch so Amokläufe und so.
Ist das eine internationale Norm oder ist das sowas Deutsches? Weil das klingt so akribisch und direkt.
Das ist die Definition, die ich gefunden habe dazu.
Im Internet?
Ja.
Okay.
Genau, und wir kennen den Fall alle, und als ich angefangen habe, für den Fall zu recherchieren, da war mir noch nicht bewusst, wie nah mir das Ganze tatsächlich geht. Ja, und umso mehr ich mich damit beschäftigt habe, umso bedrückter wurde ich, und ich habe auch kurz überlegt, ob ich das überhaupt mache, aber ja, mir war das einfach wichtig und ich musste mir auch das ein oder andere Mal eine Träne wegwischen, und ich hoffe, dass ich das heute alles schaffe, korrekt wiederzugeben. Und genau, ich hätte diesen Fall noch unendlich lang weiterschreiben können, habe aber versucht, alles, was mir wichtig ist und was ich rüberbringen möchte, halt zu komprimieren als Information, sodass, und ich hoffe halt, dass das alles so korrekt rüberkommt, genau, wie ich mir das gedacht habe. Und jetzt am Anfang werde ich auch noch nicht den Ort des Geschehenen, wo das Geschehen ist, nennen, weil ich einfach gespannt bin, ob du nach meinen ersten paar Sätzen schon von selbst drauf kommst. Und ja, genau, ich habe einen Namen mit Absprache geändert.
Also eine Person einfach den Namen geändert,
genau.
Max Mustermann.
Genau.
Okay.
Sarah freut sich auf den Sommer 2011, besonders auf das Freizeitcamp mit anderen Jugendlichen auf einer kleinen Insel. Sarah ist zu diesem Zeitpunkt 19 Jahre alt. Gemeinsam mit circa 560 anderen Menschen setzt sie also vom Festland mit der Fähre auf die nur rund 500 Meter entfernte Insel über. Viele der Teilnehmer kennen sich schon untereinander, und auch Sarah nimmt nicht das erste Mal an diesem Camp teil. Die Jugendlichen werden auf der Insel in verschiedenen Gruppen aufgeteilt. Ich denke, das kennt man, wenn man selber schon mal Ferien mit so einer Jugendfreizeit gemacht hat. Und das Camp wird organisiert von einer Jugendorganisation, einer sozialdemokratischen Arbeiterpartei, und findet jedes Jahr auf dieser Insel statt. Der 22. Juli 2011 ist ein sehr regnerischer Tag. Sarah spielte an diesem Tag etwas Fußball und hatte politische Workshops besucht. Um etwa 2:30 nachmittags ging sie ins Zelt, um sich ein bisschen auszuruhen. Um circa 4:30 wurde sie von einer Lautsprecherdurchsage geweckt. Es wurde durchgesagt, dass die Jugendlichen sich im Hauptgebäude sammeln sollen, da ein Attentat in der Hauptstadt ihres Landes stattgefunden hat, über das informiert werden sollte. Nachdem die Jugendlichen diese Information bekommen haben, sind sie natürlich erstmal geschockt. Sarahs Gruppe versammelt sich in ihrem Teil des Lagers, um sich untereinander zu trösten. Sie aßen dann gemeinsam etwas zu Abend und riefen ihre Eltern oder Menschen, die sie kannten, die in der Hauptstadt wohnten oder arbeiteten, an. Sie wollten sich darüber informieren, ob es ihren Liebsten gut geht. Die Jugendlichen unterhielten sich über das Attentat und kamen zu dem Schluss, dass die Insel, auf der sie waren, wohl im Moment der sicherste Ort ist, an dem man sein könnte. Wie sehr sie sich hinsichtlich dessen irren würden, würden sie bald merken. Und weißt du, worum es geht?
Ja, ziemlich sicher. Ein blonder Mann, der in der Gerichtsverhandlung verschmitzt grinst. Ein Manifest, was ich glaube um die 300 Seiten umfasst, mit Gülle oder noch mehr sogar, voll mit Gülle verfasst hat. Und der wird, glaube ich, sogar in einem Trailerpark-Song wird er auch erwähnt. Aber ich möchte noch nicht zu viel verraten, weil vielleicht ist noch nicht auf die Idee gekommen. Aber das war sofort nach deinem ersten, zweiten Satz, war ja. Da schon ziemlich safe.
Ja. Und in welchem Land sind wir?
Das war, glaube ich, Norwegen, oder?
Genau. Ja. Sarah ist in Norwegen. Genauer gesagt auf der Insel Utøya. Das Attentat, von dem die Jugendlichen gegen 16:30 also unterrichten wurden, fand in Oslo statt. Dort ist um 15.25 Uhr eine Autobombe vor dem Bürogebäude des Ministerpräsidenten explodiert. Die Bombe hat einen mehrere hundert Kilo schweren Sprengsatz. 8 Menschen verlieren ihr Leben. Die Bombe wurde in einem Lieferwagen zur Explosion gebracht und der Sprengstoff bestand aus etwa 950 Kilogramm Kunstdünger und Diesel. Der 17-stöckige Hauptsitz der Regierung, also das Gebäude, wo der sozialdemokratische Ministerpräsident Jens Stoltenberg sein Büro hat, hat nach der Explosion kein intaktes Fenster mehr. Trümmerteile werden teilweise über 100 Meter weit geschleudert und auch mehrere angrenzende Ministerien werden beschädigt. Das Ölministerium gerät in Brand. Das Regierungsviertel sieht innerhalb von Minuten aus wie ein Kriegsschauplatz. Aus dem Ölministerium steigt schwarzer Rauch auf. Überall laufen Menschen vor dem Ort des Geschehens weg. Keiner weiß zu diesem Zeitpunkt, was genau passiert ist. Polizei und Rettungskräfte rücken an und versuchen, Herr der Lage zu werden. Ihr könnt euch also vorstellen, dass für alle Anwesenden eine wirklich schockierende und ängstliche Atmosphäre herrscht. Während die Rettungskräfte nach Verletzten und Überlebenden sucht und das Land in eine Schockstarre verfällt, ist ein Mann unter ihnen, der sich darüber freut, wie gut sein Plan funktioniert. Und dieser Mann ist Anders Behring Breivik. Anders Behring Breivik ist am 13. Februar 1979 in Oslo geboren. Er ist also zum Zeitpunkt der Tat 32 Jahre alt. Anders ist das gemeinsame Kind von Wenche Behring und Jens David Breivik. Kurz nach der Geburt ihres Sohnes ziehen sie nach London, da sein Vater dort in der norwegischen Botschaft eine Stelle annahm. Allerdings trennten sich seine Eltern 1980 und er und seine Mutter zogen gemeinsam mit seiner 6-jährigen Schwester, die aus einer vorhergegangenen Beziehung der Mutter stammt, wieder zurück nach Oslo. 1981 wandte sich seine Mutter hilfesuchend an das Sozialbüro in Oslo, da sie Anders als sehr anstrengend empfand und sie sich durch Hilfe etwas Entlastung erhoffte. Dem Antrag wurde dann auch stattgegeben und Anders kam übers Wochenende in ein Wochenendheim. Allerdings nutzte die Mutter das Angebot nur kurz und behielt Anders bald wieder übers Wochenende bei sich. 1,5 Jahre später, nämlich Anfang 1983, wandte sich die Mutter allerdings wieder an eine Familienberatungsstelle und bat erneut um Hilfe. Daraufhin wurde veranlasst, dass Anders seine Mutter und seine Schwester für einige Wochen in das staatliche Zentrum für Kinder- und Jugendpsychiatrie eingewiesen wurden. Zur Beobachtung. Ein Kinderpsychologe, der für die Familie zuständig war, schreibt in einem Brief an das Jugendamt, dass Anders Schwierigkeiten habe, sich emotional auszudrücken, er passiv beim Spielen sei und dass die Elemente der Lust und Freude fast vollständig bei ihm fehlen würden. Er empfahl, dass Anders in einem entsprechenden Heim unterzubringen sei. Die dazu benötigten Beschlüsse ergingen jedoch nicht. Anders Vater lebte mittlerweile in Paris. Als er von den Umständen seines Sohns hörte, beantragte er das Sorgerecht für ihn. Das Gericht veranlasste, die Familienverhältnisse zu untersuchen, aber sein Vater zieht den Antrag einfach wieder zurück. Danach sollte sich das Jugendamt nochmal um die Situation kümmern und das überprüfen. Denn der Kinderpsychologe hatte einen zweiten Brief an das Jugendamt geschickt, indem er angibt, dass durch die Vernachlässigung der Mutter die Gefahr besteht, dass sich eine schwere psychische Störung entwickelt. Das Jugendamt ordnete an, dass ein Erziehungsbeistand zum Einsatz kommen soll. Die Mutter lehnte dieses Hilfsangebot allerdings ab.
Ja, irgendwie, also das sind ja Züge von Autismus dann, ne? Mhm. Wenn man halt einfach so, wie soll ich sagen, wenig Emotionen zeigt, sage ich mal. Das wusste ich tatsächlich über den nicht. Also ich kenn natürlich, das ging ja überall durch die Medien, da habe ich das natürlich auch mitbekommen, aber habe mich damit nie groß befasst, außer halt, dass er da halt seine Gülle zu einem Schriftstück verarbeitet hat. Ah gut, also, die sind quasi eine Patchwork-Familie, wie man so schön sagt. Mhm. Und sind halt umgezogen, okay. Ja, weil der Vater halt dann irgendwie in der Botschaft arbeitet. Dann haben sich die Eltern wieder getrennt, dann sind sie zurück. Die Mutter war überfordert, ganz offensichtlich ja auch, ne, wenn auch der Psychologe schon sagt, dass da an Vernachlässigung grenzt, ja. Und das würde jetzt auch nicht so leichtfertig mitgeteilt. Also ich glaube, da muss man schon tatsächlich auch vernachlässigen, so dass das so auffällig ist. Ja. Und ja, ein kleiner autistischer Junge, der halt
könnte
Probleme
man so drauf
hat,
schließen, ne?
Genau, der halt, also beziehungsweise Züge von Autismus, ja. der halt einfach ein Problem hat, irgendwie mit anderen zurechtzukommen, was ja logisch ist. Kinder sind ja viel emotionaler wie Erwachsene, weil desto erwachsener man wird man ja rationaler und so weiter. Ja. Ja, kein Wunder, dass er dann, hat er halt auch niemanden. Und wenn du wirst von der Mutter vernachlässigt, und dann hast du auch keine Freunde. So, ja. Und ich glaube, das ist richtig bitter dann.
Ja, und der Vater war ja dann auch nicht präsent irgendwie, dass er irgendwie ihm halt da gegeben hat. Ne?
Ich wette, der hat das zurückgezogen, weil ihm das zu anstrengend war. Also, weil dann kommt ja auch viel Bürokratie auf dich zu.
Genau, und, genau. Ja, so hatte ich das auch gelesen.
Ich wette, dass er sich dann gedacht hat, so, oh nee, weißt du, ist mir zu anstrengend.
Ja, traurig. Genau, den nächsten Kontakt zum Jugendamt hatte die Familie dann erst im Jahr 1995. Also als Anders 16 Jahre alt ist. Zu dieser Zeit treibt er sich mit einer Clique rum, die Graffiti an Häuser sprüht. Etwa auch um diesen Zeitpunkt rum lässt sich Anders aus eigenem Antrieb christlich taufen und konfirmieren. 1998 verließ er das Handelsgymnasium in Oslo ohne Abschluss. Er begann damit, mehrere kleine Firmen zu gründen, unter anderem in den Bereichen Direktmarketing und Werbung. Jedoch war er hier nicht erfolgreich. 2002 machte er sich auf nach Liberia. Das ist ein Staat an der westafrikanischen Küste, weil er dort Blutdiamanten schmuggeln wollte. Er nahm dann jedoch Abstand von diesem Vorhaben. Zwischen 2002 und 2006 verkaufte er gefälschte US-amerikanische Universitätsdiplome und machte damit etwa knapp eine halbe Million Euro. Das Geld verteilte er auf 13 verschiedenen Konten in verschiedenen Ländern. Allerdings verlor er sehr viel von seinem Geld bei Aktienspekulationen, sodass er aufgrund von finanziellen Engpässen wieder bei seiner Mutter einzog. Er hatte sich aber auch von dem Geld einen landwirtschaftlichen Hof in der Gemeinde Amott gekauft. Im Mai 2009 ließ er dann sein Agrarunternehmen mit dem Namen Breivik Geofarms ins Handelsregister eintragen. Hier hatte er angegeben, dass er Gemüse, Melonen, Wurzel- und Knollengewächse anbauen und verkaufen möchte. Bereits zu diesem Zeitpunkt hatte Anders schon Pläne für seine neue Welt im Kopf und hielt sein Leben in Tagebüchern fest. Anders war nämlich vom rechten Gedankengut überzeugt. Er war seit 1999 Mitglied in der rechtspopulistischen Fremskrittpartei, die sich in Norwegen selber als liberalistische Volkspartei bezeichnet. Außerdem tritt er 2005 in einen Sportschützenverein in Oslo ein. Dort nimmt er an Trainingseinheiten und Wettbewerben teil, er fiel aber sonst nicht weiter im Verein auf. 2007 tritt er aus der Fremskrittpartei aus, da diese seiner Meinung nach den multikulturellen Forderungen und den selbstmörderischen Idealen des Humanismus nachgegeben hatte. Anders konnte es nicht ertragen, dass die Menschen in seinem Land immer multikultureller werden. Er warnte auf einschlägigen Internetseiten und Foren davor, dass der Islam irgendwann das Land und die Welt einnehmen würde und so ein sicheres Leben nicht mehr möglich sei. Dagegen wollte er ankämpfen und der Gedanke zur Umsetzung seines Planes wuchs unaufhörlich weiter in seinem Kopf. Über sein Agrarunternehmen, das er übrigens komplett alleine führte, bestellte er sich Mineralöldünger, also Ammoniumnitrat. Diesen nutzte er dann, um die Bombe zu bauen, die im Regierungsviertel in Oslo gezündet wurde. Er wartete also bis zum 22. Juli 2011 auf die Umsetzung seiner Tat. Er wollte die regierenden Sozialdemokraten mit dem Ministerpräsidenten Jens Stoltenberg besonders hart treffen, da diese seiner Meinung nach zum Massenimport von Moslems nach Norwegen stark beigetragen haben. Um 15.25 Uhr an diesem Tag brachte er also die selbstgebastelte Autobombe in einem Kleintransporter im Regierungsviertel zur Explosion. Als das erledigt war, machte er sich auf den Weg in die rund 30 Kilometer entfernte Stadt Tyrifjord. Von dort aus konnte man nämlich mit der Fähre nach Utøya übersetzen. Dort hoffte er, auf die langjährige Regierungschefin Halem Brundtland zu treffen, die an diesem Tag dort nämlich einen Vortrag hielt. Sie war für Anders eine Landesmörderin, denn er sah sie als Hauptverantwortliche der norwegischen Immigrationspolitik. Aber aufgrund einer Verzögerung in seinem Zeitplan verpasste er die Politikerin knapp. Die verließ nämlich kurz vor seiner Ankunft die Insel. Anders betrat gegen 17 Uhr Utøya. Er war als Polizist mit schusssicherer Weste gekleidet. Die Fähre, die er nahm, war die letzte, die an diesem Tag vom Festland auf die Insel übersetzte. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu der jungen Frau vom Anfang meiner Erzählung. Sarah und ihre Gruppe hatten ihre Eltern und Bekannten erreicht. Sarah wollte nun ins Kaffeehaus gehen, um ein bisschen zu trocknen und sich zu erholen. Dann hörte sie Schüsse. Sie rannte in ihr Zelt und versteckte sich dort. Die Schüsse kamen aus dem Haupthaus. Dort befand sich Anders nämlich mittlerweile. Er hatte mehrere Jugendliche um sich herum versammelt, die natürlich Vertrauen zu ihm hatten, aufgrund seiner Polizeibekleidung, und gab vor, ihnen genauere Informationen über das Attentat in Oslo zu liefern. Daraufhin eröffnete er ohne Vorwarnung das Feuer auf die Jugendlichen. Sarah kroch nach kurzer Überlegung aus ihrem Zelt heraus und suchte die anderen Mitglieder ihrer Gruppe. Als sie bei ihnen ankamen, sahen sie die Menschen aus dem Haupthaus rennen, und auf die geschossen wurde. Die herauslaufenden Menschen schrien nur noch, lauft! Und Sarah und ihre Gruppe fingen an zu rennen. Sie wollten in den angrenzenden Wald fliehen. Bei der Flucht wurde auch auf sie geschossen. Ein Schuss streifte ihren rechten Arm. Viele, die mit ihr wegrannten, wurden angeschossen. Aber man half sich so gut es ging gegenseitig. Die Gruppe wollte sich verstecken und sie flohen zu einem Steilhang am Wasser. Dort kletterten sie hinunter und versteckten sich unter einigen Felsplatten. Etwa 50 Jugendliche kauerten dort zusammen. Einige schon von Schüssen verletzt, aber alle unter Schock, weil sie nicht fassen konnten, was hier gerade passiert. Plötzlich tauchte Anders auf. Er starrte die Jugendlichen an und begann auf sie zu schießen. Sarah wurde in den Magen, in das rechte Knie und Oberschenkel, in den rechten Ellbogen und Arm und in der rechten Schulter getroffen. Sie verlor ihr Gleichgewicht und fiel ins Wasser. Gut 2 Stunden wird sie da nun so verletzt sitzen, bevor sie von der Polizei gerettet und in ein Krankenhaus gebracht wird.
Ja, also, er hat sich irgendwie mehr oder weniger, wie so häufig bei Menschen, die irgendwie eine Störung entwickeln, als ein Taugenichts herausgestellt. Ja, jemand, der überall mal ein bisschen was versucht hat, seine Schule nicht fertig gekriegt hat, also auch nicht besonders diszipliniert zu sein scheint. Wobei ich ihm unterstellen würde, dass er schon eine gewisse Intelligenz besitzt, weil der Plan beispielsweise, sich auf die letzte Fähre zu setzen, ist ein ziemlich guter für seine Zwecke. Sich als Polizist zu tarnen, ist ein sehr gutes Mittel. Aktien verzocken, ja gut, das hat man ja oft bei Leuten, die irgendwie auf einmal an ganz viel Geld kommen, dass die damit nicht vernünftig umgehen können. Ich frage mich tatsächlich, wie er es geschafft hat, diese 950 Kilo in einem Auto zu verbauen. So, weil er macht das, er hat das ja vermutlich alles alleine gemacht, so, und genau. Und du, allein die Hülle, das muss ja unter Druck sein, damit es eine große Detonation gibt, sonst kannst du ja keine vernünftigen Sprengkörper bauen. Und dann allein die Hülle, die wahrscheinlich irgendwie Stahl oder irgendwas, das muss ja schon so dermaßen schwer gewesen sein.
Also, wenn ich das richtig verstanden habe, dann hat er erstmal dieses Mineralöldünger, das sind ja so Kügelchen, die hat er klein geschreddert. Mhm. Dann hat er das mit Dieselöl vermischt und hat immer kleine Säcke gepackt.
Ah, okay.
Und hat die auf die Ladefläche gestellt.
Ah, okay, es war nicht ein großer Sprengkörper, genau. Sondern mehrere kleine.
Richtig.
Ah, okay.
Ja. Dann hat er halt, ne, das
ja. Okay.
Zum Zünden alles bereit gemacht, genau.
Ja. Wohnhaft bei Mutti übrigens, ne? Also. Da versteht man dann auch wieder Vernachlässigung, weil also jemand, der sowas dann irgendwie nicht mitkriegt, dass sich jemand so extrem radikalisiert und zwar auch öffentlich radikalisiert, weil ja. Mitglied in einer Bewegung zu sein, das ist ja nicht konspirativ oder sowas, das ist ja öffentlich. Ja, also ja. Da hätte man schon so ein bisschen hellhörig werden können, wobei ja natürlich Nationalstolz in Norwegen auch wieder was anderes ist wie bei uns in Deutschland, ist halt. Ne, ist
nicht
halt
so behaftet,
genau,
wie bei uns.
Ja. Genau. Und generell, ich glaube, die haben einen Nationalismus, der jetzt nicht zwangsläufig rassistisch ist, sondern die sind halt einfach stolz drauf, da zu leben, finden die Natur schön, wie auch immer, ja. Islamangst, das Wort, das ist so, weiß ich nicht, ich habe genauso viel Angst vorm Christentum, muss ich ehrlich sein.
Ja.
Das macht für mich keinen großen Unterschied. Wobei da, glaube ich, insgesamt die komplette Anzahl der Anhänger dieser Religion maßgeblich ist. Der Anteil ist, glaube ich, der größte, oder?
Ja.
Größer
Islam.
Als, ja, oder? Ja. Ja, ist, glaube ich, auch mit einer der ältesten Religionen, wenn nicht sogar die, ne? Okay. Ja. Gut, dann, ja, setzt er rüber. Weißt du, was er für eine Waffe benutzt hat? Weil so bei einer Person so viele Treffer zu landen, dann muss es ja schon irgendwie was Halbautomatisches oder sowas sein. Und das ist ja schon wieder komisch oder befremdlich, wenn man eine Polizistenuniform hat und dann, also ich weiß ja nicht, wie die ausgestattet sind in Norwegen, die Polizisten, aber ich denke nicht, dass sie mit Sturmgewehren durch die Gegend laufen.
Ja, da sage ich hier, sage ich hier gleich. Bereits um 17.10 Uhr wählen Jugendliche, die Schüsse auf der Insel gehört haben, den Notruf. Ihnen wird jedoch gesagt, die sollen die Leitung nicht blockieren, wenn ihr Anruf nichts mit dem Bombenanschlag in Oslo zu tun hat. Offiziell wird von der Polizei gesagt, dass erst um 17.27 Uhr der erste Notruf eintrifft. Anders Breivik hat eine Ruja Mini 14 und eine Glock 34 bei sich, mit der er nun etwa anderthalb Stunden den Jugendlichen hinterherjagt und auf sie schießt. Ein paar Jugendliche springen in ihrer Angst ins Wasser, in der Hoffnung, dass sie schwimmend das Festland erreichen können. Allerdings ist das Wasser kalt und der Weg lang. Auf dem Festland ist ein Campingplatz, deren Besucher auf die Schüsse aufmerksam werden. Eine Frau mit einem kleinen Motorboot bemerkt die vielen Jugendlichen, die im Wasser um ihr Leben schwimmen. Sie zögert nicht lang und beginnt die verängstigten und erschöpften Jugendlichen auf ihr Boot zu hieven und ans Festland zu bringen. Diese Fahrt wiederholt sie mehrere Male. Oft muss sie auch jemand zurücklassen, weil das kleine Boot einfach schon zu voll ist. Um 17.38 Uhr, also 28 Minuten nach dem ersten Notruf, beziehungsweise 11 Minuten nach Polizeiaussage, bricht ein SEK von Oslo nach Utøya auf. Die Polizei entscheidet sich für die Fahrt mit Autos über den Landweg. Für diese Strecke braucht man mit dem Auto so ungefähr 30, 40 Minuten. Um 17.45 Uhr erreichen die ersten Jugendlichen schwimmend das Festland. Um 18.01 Uhr geht erneut ein Anruf bei der Polizei ein. Es ist Anders Breivik. Er nennt seinen Namen und stellt sich als Kommandeur der norwegischen antikommunistischen Bewegung vor. Er sagt, dass er auf Utøya ist und sich ergeben möchte. Dann bricht allerdings die Verbindung ab. Um 18.09 Uhr, also 31 Minuten, nachdem das SEK gestartet ist, erreichen sie den See. Allerdings hat die Polizei Schwierigkeiten, ein Boot für die Überfahrt zu finden, sodass sie erst um 18.25 Uhr auf Utøya eintreffen. Um 18.26 Uhr ruft Anders zum zweiten Mal bei der Polizei an. Bei dem Telefonat erklärt er, dass er seine Mission beendet habe. Diesmal gibt er sich als Mitglied der europäischen Tempelritter aus. Eine Minute später, um 18.27 Uhr, entdeckt das SEK Anders Breivik und kreist ihn ein. Anders gibt sofort auf und stellt sich der Polizei. Er wird sofort festgenommen. Um 21.01 Uhr gibt die Polizei bekannt, dass Anders aller Wahrscheinlichkeit nach auch hinter dem Bombenanschlag in Oslo steckt. An diesem Tag ist Anders für den Tod von insgesamt 77 Menschen und mindestens 200 Verletzten verantwortlich. 8 davon ließen ihr Leben bei dem Bombenanschlag in Oslo. 67 der Opfer starben durch Schüsse oder an deren Folgen. Eine Person ist ertrunken und eine Person starb bei dem Sturz von einer Klippe. Seine Opfer waren zwischen 14 und 51 Jahre alt. 32 von ihnen waren unter 18. Kurz vor seiner abscheulichen Tat verschickte Anders einen 1516-seitigen Text an 1003 Personen per E-Mail. Der Titel des Schriftstücks war 2083, A European Declaration of Independence, also 2083, eine europäische Unabhängigkeitserklärung. In dem auf Englisch verfassten Schriftstück erklärte Anders die unabdingbare Bedrohung Europas durch Multikulturalisten, Kulturmarxisten und kapitalistische Globalisten. Außerdem enthält die Schrift ein als Protokoll geführtes Tagebuch zur Vorbereitung auf die Anschläge. Zudem stellt er wenige Stunden vor dem Anschlag ein 12-minütiges Video online mit dem Titel Knights Templar 2083, also Tempelritter 2083. Ich habe mir das komplette Video angeschaut und das ist echt bedrückend. Also nicht nur der Inhalt, sondern auch im Hintergrund läuft so Musik mit einer Frau, die die ganze Zeit in einer sehr hohen Stimme.
Also wie so eine Oper.
Ja.
Ja, okay.
Einfach nur Töne von sich gibt. Also sie singt keinen Text, sondern es sind einfach nur melodische Töne, die sie da singt.
Okay.
Um das mal so zu beschreiben, genau. Dieses Video ist in 4 Parts aufgeteilt. Und zwar geht es erst um den Aufstieg des kulturellen Marxismus. Im 2. Part geht es um den Islam. Der 3. Part nennt er Hoffnung. Der 4. und letzte Part heißt Neubeginn. Das Video besteht aus mehreren Bildern und Texten, die einem wirklich absurd vorkommen, weil es einem wirklich schwerfällt nachzuvollziehen, wie ein Mensch von so einer Ideologie überzeugt sein kann. Er geht in dem Video, so wie in seiner Niederschrift, davon aus, dass bis 2083 die konservative Revolution abgeschlossen ist. Diese beinhaltet das Besiegen der multikulturellen Elite und das Verbannen des Islams. Außerdem soll am Ende der Revolution die Frau wieder ihren untergeordneten Platz in der Gesellschaft finden. Denn seiner Meinung nach hat der Feminismus dazu beigetragen, dass die Machtbalance bei Männern und Frauen erodiert sei. Außerdem würden Feministen die muslimische Immigration befürworten und seien deshalb für die Zerstörung der norwegischen Gesellschaft mitverantwortlich. Am 29.11.2011 wird das erste rechtspsychiatrische Gutachten zu Anders Breivik verfasst. Dieses Gutachten kommt zu dem Schluss, dass Anders an einer paranoiden Schizophrenie leidet und zum Tatzeitpunkt nicht zurechnungsfähig war. Jedoch stieß das Gutachten in Fachkreisen auf massive Kritik. Eine Schizophrenie-Expertin bezeichnet das Fazit des Gutachtens als sehr verwunderlich. Auch andere Psychiater bemängeln das Gutachten. Daraufhin wurde am 13. Januar 2012 noch ein zweites Gutachten angeordnet. Das zweite Gutachten wurde dann am 10. April veröffentlicht. Diesmal wird Anders als zurechnungsfähig eingestuft. Anders habe eine narzisstische und antisoziale Persönlichkeitsstörung. Symptome für eine Psychose gäbe es allerdings nicht, so dass Anders im vollen Umfang für seine Taten belangt werden kann. Die Rechtsmedizinische Kommission, die übrigens das erste Gutachten bestätigt hatte, stufte am 23. April das zweite Gutachten als nicht sachgerecht ein und forderte eine Überarbeitung. Am 1. Juni erklärte die Rechtsmedizinische Kommission das zweite Gutachten aufgrund wesentlicher Mängel für ungenügend ein. Am 16. April begann der Prozess gegen Anders Breivik. Die Anklage wurde erhoben wegen Terrorismus und mehrfachen vorsätzlichen Mord. Seine Verteidigung stützte sich auf das erste Gutachten und plädierte auf Unzurechnungsfähigkeit. Sie forderten die Einweisung in eine geschlossene Psychiatrie. Sie untermauerten ihre Forderung damit, dass sie sagten, es sei schlimmer, einen psychotischen Menschen irrtümlich in Haft zu nehmen, als einen nicht psychotischen Menschen in einer Zwangspsychiatrie unterzubringen. Die Verteidigung der Opfer und deren Hinterbliebenen strebten während des Prozesses eine Feststellung der Zurechnungsfähigkeit des Angeklagten an. Da Anders sich selber als politischen Aktivist sah und immer wieder bestritt, dass er geistesgestört sei. Denn seiner Ansicht nach war es ein schlimmeres Schicksal, geistesgestört zu sein, als tot. Er gestand, für den Tod von den 77 Menschen verantwortlich zu sein. Jedoch plädierte er selber auf nicht schuldig, da er seiner Ansicht nach nicht aus Boshaftigkeit getötet haben, sondern aus Schutz für Norwegen. Außerdem sagte er, dass er es jederzeit wieder tun würde. Kennst du das Gerichtsurteil, was letztendlich dann gefällt wurde?
Nee, aber zu der Aussage, dass keine Reue kommt. Also ich habe genau dieses Bild. Es gibt da so ein Bild aus der Gerichtsverhandlung, wo er da sitzt. Und wie soll man das erklären? Wenn so ein kleiner Junge einen tollen Eisbecher sieht und sich darauf freut. So ist der Gesichtsausdruck am Ende. Aber das passt ja auch. Er hat es ja nicht eingesehen. In seiner Weltanschauung hat er auch das Richtige getan.
Ich habe mir auch dann die Urteilsverkündung angeguckt, also mit englischem Untertitel. Und die Richterin erzählt halt nochmal das Leben von ihm, was so passiert ist, auch ne, mit dem Jugendamt und so weiter. Und sie um halt die Begründung nachher ne, für das Urteil. Und er sitzt da und hat die ganze Zeit dieses Lächeln auf den Lippen und es hat mich wahnsinnig gemacht. Ich konnte
ist halt
da
zynisch.
Kaum,
ist
ich konnte
zynisch.
Kaum da hingucken, weil es hat mich einfach verrückt gemacht, wie er da saß und man hatte das Gefühl, er freut sich, also ja, ich hatte das Gefühl, er fühlt sich so richtig gewürdigt gerade in dem, was er gemacht hat, durch die Aufmerksamkeit, die er bekommt. Und genau. Am 24. August 2012 wurde Anders vom Osloer Bezirksgericht für zurechnungsfähig erklärt und für den Mord an 77 Menschen zu 21 Jahre Haft. Das ist übrigens die Höchststrafe in Norwegen.
Ist wieder lebenslänglich, ja, genau.
Mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Auf die Nachfrage vom Gericht, ob Anders das Urteil anfechten wollte, sagte dieser: Ich erkenne das Gericht als Vertreter des Multikulturalismus nicht an und kann mich auch deshalb nicht zu dem Urteil äußern. Am 7. September wurde die Verurteilung rechtskräftig. Er trat im Hochsicherheitsgefängnis in der Nähe von Oslo seine Haftstrafe an. Dort war er auch schon seit seiner Verhaftung untergebracht. Er durfte keinen Kontakt zu Mithäftlingen haben. Außerdem wurde er ständig überwacht und erhielt nicht alle an ihn gerichteten Briefe und durfte keinen Computer benutzen. Deswegen schrieb er einen Beschwerdebrief an die Gefängnisleitung, weil es sich hier seiner Ansicht nach um unmenschliche Haftbedingungen handelte. Auch sein Anwalt hielt die Haftbedingungen für einen Verstoß gegen die Menschenrechte. Anders verfasste auch einen Brief an das NSU-Mitglied Beate Zschäpe, weil zu der Zeit lief gerade der Prozess von ihr, indem er sie dazu aufforderte, ihren Prozess zu einem Politikum zu machen. Also ein Politikum, das ist ein Ereignis von politischer Bedeutung. Der Brief wurde allerdings von den deutschen Ermittlungsbehörden beschlagnahmt. Im August 2013 wurde Anders dann in ein anderes Gefängnis verlegt. Er wollte per Fernstudium anfangen, Politikwissenschaften zu studieren. Das wurde ihm allerdings anfänglich aufgrund mangelnder Qualifikation untersagt. Im September 2013 wurde ihm dann gestattet, einzelne Module dieses Studiengangs zu absolvieren. Im März 2016 war Anders der Ansicht, dass seine Isolierung in Haft gegen die Menschenrechte verstoße und er verklagte den norwegischen Staat. Er forderte, dass er Kontakt zu den anderen Mithäftlingen haben darf, sowie Internetzugang. Als dieser Prozess beginnt, erscheint Anders mit kahlrasiertem Schädel und zeigt den Hitlergruß. Bei diesem Prozess kam das Gericht zu dem Urteil, dass seine Menschenrechte tatsächlich in Haft verletzt wurden. Die Staatsanwaltschaft legte gegen dieses Urteil Berufung ein. Die Berufungsverhandlung fand vom 10. bis zum 18. Januar 2017 statt. Auch hier zeigte Anders bei Prozessbeginn den Hitlergruß. Am 1. März 2017 wies das Gericht alle Anklagepunkte von Anders ab und sagte, dass er nicht in seinen Menschenrechten verletzt wurde. Nun legte er Berufung ein. Der oberste Gerichtshof ließ die Berufung allerdings nicht zu. Daraufhin reichte er eine Klage beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ein. Dieser teilte am 21. Januar 2018 mit, dass die Klage zurückgewiesen werde. 5 Jahre nach dem Anschlag auf Utøya, nämlich am 22. Juli 2016, findet ein rassistisch motivierter Anschlag in München am und im Olympia-Einkaufszentrum statt. Der 18-jährige Ali, der sich allerdings 2 Monate vor seinem Anschlag in David umbenannt hatte, tötete an diesem Tag 9 Menschen und verletzte 5 weitere durch Schüsse mit einer Glock 17. Man geht davon aus, dass er sich genau diesen Tag für seine Tat ausgesucht hat, da er beteuerte, Anders Behring Breivik zu verehren.
Ja, was soll man dazu sagen? Also als erstes, glaube ich, sollte man anschneiden, dass die Gefängnisse in Norwegen ein bisschen anders sind wie dieses klassische Bild, was man von Gefängnissen hat. Also das ist jetzt ein bisschen plump gesagt, aber verglichen zu, sagen wir jetzt mal, einem Knast in Mexiko oder so, ist das schon nah an einem Hotel dran. Ja, man hat ein vernünftiges Zimmer, man im Zweifel ist da auch ein Fernseher mit drin, ja, man darf raus auf die Wiese, teilweise haben die sogar Tonstudios und sowas da drin, was ja auch im Zweifel vernünftig ist, ja, weil du möchtest ja Leute nicht kaputt machen im Knast, sondern im Zweifel resozialisieren, das genau, ist ja der Gedanke dahinter. Das ist ja das Ziel, ja. Wobei es in anderen Ländern, glaube ich, auch anders gehandhabt wird, aber das bedeutet, dass dort die Haftbedingungen generell nicht so extrem sind, wie wir sie kennen. Mhm. Also wie man es so aus Filmen oder Dokumentationen und sowas kennt. Ja gut, jetzt hat er halt viel Freizeit dort und dann ist klar, dann versucht er natürlich, seine Bedingungen zu verbessern. Ist ja klar, reiner Eigennutz natürlich. Sich dann mit der Beate Zschäpe zu connecten, ja gut, schwierig, aber ich glaube, die hat doch einfach nur abgeblockt und gar keine, die hat die Aussage ja, doch ständig die verweigert, die hat nichts gesagt. Genau. Ja. Das war ja ihre Strategie.
Ja.
Und irgendwann hat sich dann so über den Anwalt zum Opfer, aber egal.
Ja, auf anderes jeden Fall, Thema.
Genau. Ja, das mit dem Hitlergruß, das ist natürlich interessant. Weißt du, ob der in Norwegen auch unter Strafe steht?
Nee, das weiß ich nicht.
Weil in Deutschland ist es eine Straftat.
Ja,
richtig. In Italien ist es wohl auch eine Straftat, aber da gibt es nicht so richtig ein Strafmaß für. Mhm. Das heißt, vielleicht gibt es auch einfach nur ein Du-Du-Du oder so.
Das hätte ich ja mal gucken können, habe ich gar nicht dran gedacht. Weil ich habe es mir halt angesehen, er wird halt zu seinem Platz geführt im Gericht, dann werden ihm ja die Handschellen abgenommen und dann steht er neben seinem Platz.
Ja.
Und er steht da nicht nur kurz, sondern wirklich lange.
Ja.
Ja, das, ja.
Ja, genau. Unterstreiche ja nur, dass er halt schon gut einen an der Murmel hat, so.
Genau. Ich hatte übrigens mit der Sarah in dieser Geschichte, von der Name geändert ist, Kontakt und hatte ihr erzählt, dass wir in unserer heutigen Folge über die Ereignisse in Utøya sprechen wollen und dass ich gerne ihre Geschichte nutzen würde. Mhm. Um das so zu rekonstruieren. Und dann hatte ich ja auch gesagt, dass mich der Fall total bedrückt und dass es mir für sie und alle anderen, die an diesem Tag auf Utøya waren, total leid tut. Und ihre Antwort hat mich dann total beeindruckt, weil sie hat nämlich gesagt, dass mir das nicht leid tun muss und dass Utøya ein wundervoller Platz mit schönen Erinnerungen für sie sei Und der 22. Juli 2011 war nur ein schwarzer Tag von den sonst sonnigen Tagen, die sie auf dieser Insel verbracht hat. Und dass sie jetzt auch ein schönes Leben hat und total froh ist, dass sie das überlebt hat. Und sie ist auch weiterhin politisch aktiv in der Partei.
Ja, vielleicht jetzt umso mehr, ne?
Ja, genau.
Krass, ja. Also ich hätte gedacht, dass das einfach geblockt wird. Dass einfach gesagt wird, hier bitte, ich möchte davon nichts mehr hören, weil du wirst nicht die erste Person sein, die sie gefragt hat. Und ich glaube,
deswegen habe ich auch ihren Namen in Absprache geändert.
Ja. Und also man möchte ja nicht unbedingt andauernd wieder daran erinnert werden, weil also auf einer Insel, du kannst halt wirklich nicht weg. Ja gut, mit dem
Schwimmen. Die ist ja auch nicht groß, die Insel. Ne?
Ja, das mit dem also du bist halt einfach wirklich so richtig eingekesselt am Ende von einer einzigen Person, die halt mega frei dreht.
Ja.
Und das ist schon dann auch mit den ganzen Verletzungen 2 Stunden rumliegen, ohne zu verbluten.
Ja, sie hat auch wirklich viele, also sichtbare Verletzungen. Ja. Ne? Sie sieht sie einfach jeden Tag im Spiegel. Und ich habe auch wirklich lange, also ich habe erstmal lange an diesem Fall gearbeitet, weil der ging mir halt super nah und ich wollte, dass das alles so rüberkommt, dass dieser Typ nicht zu viel Aufmerksamkeit kriegt in meiner Erzählung, sondern dass man so den Grundgedanken, warum er dachte, er müsse das machen, mitkriegt. Aber ich wollte halt ihm nicht zu viel Aufmerksamkeit geben, weil ich denke, er hat in den letzten Jahren einfach schon.
Ja, dafür hat er ja gesorgt.
Genug also, gekriegt und das habe ich der auch geschrieben und sie sagte auch, ja, der hat einfach schon genug Aufmerksamkeit. Und ich hatte auch lange überlegt, ob ich sie anschreibe und habe irgendwann dann gedacht, komm, probier es einfach, ne, wenn sie abblockt. Ich habe ja auch gesagt, dass es für mich, wenn sie mir nicht antworten will, soll sie einfach nicht antworten und dass das auch für mich voll okay wäre. Und ja, genau, das war mein Fall heute.
Tatort Mord. Der internationale True Crime Podcast mit Sabrina und Sascha.
Thank you.